Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Jetzt am Samstagabend, falls ihr uns live hört, da habt ihr und Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal die Beine hochgelegt oder wir freuen uns schon auf die lang ersehnte Party gleich oder gehen, nach dem Hörsaal wohlgemerkt, zum gemütlichen Spieleabend zu Freunden. Was auch immer, wir haben's mal richtig ruhig. Nur jetzt und nur vielleicht einen ruhigen Moment erwischt. Und das in einer Zeit, in der uns die Infofetzen und alltäglichen Anforderungen sonst nur so um die Ohren fliegen.
Unsere traditionellen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster sind überfordert und der Stresspegel steigt. Von denjenigen, die sich gestresst fühlen, können 2/3 abends nicht abschalten, weil das Handy angeschaltet ist.
Wir brauchen intelligente Maschinen, um uns in einer komplexen, rasch veränderten Welt zurechtzufinden und in ihr handeln zu können.
Sozialer Stress ist derjenige Stress, der unserer Gesundheit am meisten zusetzt. Extremer Stress führt zum Gefühl der Angst.
Das Resultat war eine enorme Erhöhung der Geschwindigkeit, denn es fehlt eine bedeutungsstrukturierende Ordnung.
Solcher Stress, über den wir heute reden, ist nicht gut für uns. Gleich zu Beginn macht uns der Psychiater Masta Adli klar, dass unser Gehirn auf die Reize, denen wir permanent ausgesetzt sind, gar nicht vorbereitet ist. Wir reagieren mit Angst, jedenfalls viele von uns, ganze Nationen sogar. Raus aus der EU. Haben die Briten aus Angst für den Austritt gestimmt? Wir hören uns die Thesen von Masta Adli zunächst einmal genauer an. Danach melde ich mich wieder, weil heute noch ein zweiter Redner folgt.
Ich würde zunächst mal tippen, passen wir zum Leben in der Moderne? Nein, tun wir nicht. Weil unser Gehirn hinterherhinkt, evolutionär gesehen. Ich möchte das an 3 Lebensbereichen erläutern: Arbeit, Stadtleben und Politik. Unsere Welt, unsere berufliche, unsere private, unsere politische Lebenswelt hat sich in den vergangenen 30 Jahren verändert und ist komplizierter geworden. Und fast wöchentlich erreichen uns die immer gleichen Meldungen über die Zunahme von psychischen Störungen, allen voran von Stressfolgeerkrankungen. Die Zeitungen und Magazine sind voll davon. Das Thema Stress erfreut sich einer hohen medialen Aufmerksamkeit. Aber man muss auch sagen, die Zahl der psychisch verursachten Krankschreibungstage hat in den letzten 20 Jahren um 80% zugenommen. In erster Linie auch hier wieder Stressfolgeerkrankungen. Die zeitliche Korrelation beider Entwicklungen, also Zunahme der Diagnosen und Veränderung in unserer Lebenswelt, darauf komme ich gleich noch näher zu sprechen, lässt uns als Psychiater und Psychotherapeuten schon aufmerken und man fragt sich, ob es hier einen Zusammenhang gibt. Um Ihnen hier mal ein paar Beispiele für die mediale Aufmerksamkeit zu zeigen, allein das Nachrichtenmagazin Spiegel hat dem Phänomen Stress und psychische Gesundheit zahlreiche Titel in den letzten Jahren gewidmet und alle anderen stehen dem in nichts nach. Woran liegt das? Und was bedeutet das für die Gesundheitsversorgung? Was bedeutet das für uns als Psychiater und Psychotherapeuten? Was bedeutet das für Prävention und Gesundheitsvorsorge? In unserem Fach sind wir uns einig, dass die steigenden Zahlen in erster Linie auf eine besser gewordene Detektions-, also Erkennungsrate, Diagnoserate zurückzuführen sind und darauf, dass Menschen sich heute leichter damit tun, seelische Probleme beim Arzt und auch überhaupt anzusprechen. Aber es reflektiert schon auch offenbar eine wachsende Sorge in der Bevölkerung um das seelische Wohlbefinden. Und das befeuert die öffentliche Aufmerksamkeit und natürlich dann auch die Berichterstattung. Was sind die Gründe? Ich meine, wir befinden uns inmitten eines enormen Anpassungsprozesses. Die Auseinandersetzung mit Fortschritt oder mit dem Neuen fällt halt immer schwer. Und das, meine ich, sieht man auch hier an dieser Entwicklung in Diagnoseraten, in Aufmerksamkeit und so weiter. Unsere Welt hat sich schon innerhalb einer Generation sehr verändert. Was hat sich verändert? Der soziale Stress, dem wir als Einzelne ausgesetzt sind, nimmt zu. Sozialer Stress ist der Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen erwachsen kann. Er entsteht zum Beispiel, wenn das eigene Revier bedroht ist oder die eigene hierarchische Position oder die soziale Ordnung, die uns umgibt, bedroht sind oder wenn Einsamkeit oder Ausschlusserfahrung drohen, um ein paar Beispiele zu nennen. Und sozialer Stress ist derjenige Stress, der unserer Gesundheit am meisten zusetzt. Das ist bekannt. Ein Blick auf das Thema Arbeit. Wir arbeiten heute an digitalisierten Arbeitsplätzen, häufig über verschiedene Zeitzonen hinweg. Neue Kommunikationstechnologie bedeutet, dass alles schneller geht. Und sie bedeutet zeitliche und örtliche Flexibilisierung unserer Arbeitsplätze. Aber sie bringt auch Multitasking und mehr Komplexität für den Einzelnen mit sich. Unsere Arbeit ist im Durchschnitt flexibler geworden, die Rahmenbedingungen dafür aber auch sehr wechselhaft und volatil. Das bringt gleich verschiedene soziale Stressoren mit sich, die in der Arbeitspsychologie gut beschrieben sind. Die Entwicklung von Unterstützungsstrukturen ist schwieriger, wenn viele zum Beispiel alleine in Homeoffices oder Shared Working Spaces und so weiter tätig sind. Die einfache Übermittlung von Lob und Anerkennung wird komplizierter, aber eben auch das Zurechtkommen in, sagen wir mal, modernen Hierarchieverhältnissen ist im Durchschnitt komplizierter geworden. Nicht unmöglich, aber komplizierter. Und es gibt eine Überflutung mit Informationen, das haben wir auch schon gehört, deren Priorisierung schwieriger wird. Mehr als 6 von 10 Deutschen empfinden ihr Leben als stressig. Unter den Berufstätigen sind es 7 von 10. Das zeigt die TK, Techniker Krankenkasse, Stressstudie. Und der Stresspegel steigt. 2/3 haben das Gefühl, dass ihr Leben in den letzten 3 Jahren stressiger geworden ist. Besonders betroffen ist die Generation der Mit-30er bis Mit-40er, die im Spagat zwischen Kind und Karriere sozusagen und nicht zuletzt auch noch den eigenen Eltern, die auch immer mehr Hilfe brauchen, es nicht immer einfach haben. In dieser Rush-Hour des Lebens sind 8 von 10 gestresst, jeder 3. sogar ständig. Am Arbeitsplatz sind es stets die gleichen Gründe, die als Ursachen für psychische Belastung und Stresstreiber angegeben werden. Hier eine schon etwas ältere Untersuchung aus 2012, die sich allerdings in der Rangfolge der Stressoren bis heute auch nicht verändert hat. Multitasking, Beschleunigung und ständige Unterbrechung. Von denjenigen, die sich gestresst fühlen, können 2/3 abends nicht abschalten, weil das Handy angeschaltet ist. 85% der Befragten geben in einer Studie des BKK-Bundesverbandes an, auch außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit für Kunden, für Kollegen, für Patienten, für Vorgesetzte und so weiter per Internet, Festnetz oder Handy erreichbar zu sein. Und jeder 5. Berufstätige in Deutschland geht noch kurz vor dem Schlafengehen, also schon im Bett, noch einer berufsbezogenen Tätigkeit nach, checkt dienstliche E-Mails, versendet eine SMS oder macht noch irgendwas anderes für die Arbeit. Das Problem dabei ist nicht die Arbeit selber, muss man sagen. Arbeit ist eine wesentliche Quelle von positivem Reinforcement und Motivation und für viele Menschen ja auch mit erheblicher sozialer Unterstützung und Vernetzung verbunden. Aber die Umstände von Arbeit sind heute andere als noch vor einer Generation. Und deswegen mein Plädoyer, wir brauchen Leitlinien für einen neuen, gesunden Umgang mit diesen neuen Arbeitsbedingungen. Und ich meine Stressmanagement, Umgang mit sozialem Stress, auch mit Anpassungsstress an diese neuen Rahmenbedingungen, müssen als sichtbarer Teil in Unternehmenskulturen implementiert werden. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Führungskräfte selber mit positivem Beispiel vorangehen und deutlich machen, wie sie zum Beispiel selber mit Belastungen umgehen. Hier spielt sowas wie Modelllernen eine große Rolle bei Beschäftigten. An der Stelle eine Begriffserklärung, was meine ich eigentlich mit dem Begriff Stress? Was versteht man darunter? Stress ist eigentlich zunächst mal nicht mehr als eine ganz neutrale physische oder psychologische Reaktion des Organismus auf eine Anforderung, die man vor sich hat. Und sie fällt umso belastender aus, je mehr man der Meinung ist, dass man mit den eigenen Fähigkeiten dieser Anforderung nicht gerecht werden kann. Stress ist jedoch zunächst mal gar nichts Negatives. sondern umgekehrt. Stress hat zu jedem Zeitpunkt in der Evolution dafür gesorgt, dass wir das adäquate Gefühl der Angst entwickelt haben und auch richtig reagiert haben, wenn wir zum Beispiel von einem wilden Tier verfolgt wurden. Und diejenigen, die keinen Stress empfunden haben in dieser Situation, sind auch nicht unsere Vorfahren geworden. Allerdings muss man wissen, dass die Stressreaktion, die heute in uns vor sich geht, wenn wir Stress empfinden, einer ganz anderen Ära entstammt. 120.000 Generationen Jäger und Sammler haben vor uns die Welt bevölkert. Wenn man die Geschichte des modernen Menschen abbilden will und mit der Landwirtschaft, also der Sesshaftigkeit beginnt, kommen wir mal gerade auf 5 Kästchen. Und unsere modernen Lebens- und Arbeitsbedingungen, Elektrizität, Mobilität oder sogar die heutigen Arbeitsbedingungen globalisiert, digitalisiert, dazu gerechnet ist noch nicht mal ein kleines Kästchen wert. Bei den Jägern und Sammlern ist das biologische Skript entstanden, nachdem wir heute unserer Umwelt sozusagen angepasst oder eben vielleicht nicht so perfekt angepasst sind. Das ist sozusagen die evolutionsmedizinische Sicht auf Anpassung an die Moderne. Ein weiterer Faktor, jetzt verlassen wir das Thema Arbeit, der das Leben des Menschen in der Moderne prägt und das ich hier erwähnen möchte, weil ich mich auch wissenschaftlich damit auseinandersetze, ist das Leben in der Stadt. Stadtleben ist für die meisten von uns etwas sehr Positives. Immer mehr Menschen leben in immer größer werdenden Städten. Stadtbewohner leben unter durchschnittlich besseren, günstigeren Lebensbedingungen, bessere Möglichkeiten für persönliche Entwicklung und Entfaltung, besserer Zugang zu Gesundheitsversorgung, der große kulturelle Reichtum, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber das Problem ist, unser Gehirn ist auch hier nicht so ideal konfiguriert für das Leben in den überfüllten Großstädten und Metropolen unseres Planeten. Ich erläutere das kurz. Es ist mittlerweile bekannt, dass Stadtleben das Risiko für einige der wichtigsten psychischen Erkrankungen erhöht. Hier zum Beispiel zu sehen das Schizophrenierisiko in Abhängigkeit davon, wo man aufgewachsen ist. Das Schizophrenierisiko ist doppelt so hoch für Stadtbewohner und für diejenigen, die in der Stadt aufgewachsen sind, sogar bis 3-mal so hoch als für diejenigen, die ihre gesamte Jugendzeit auf dem Land gelebt haben. Und es gibt sogar einen Dosis-Wirkungseffekt. Je länger man der ersten 15 Lebensjahre, um die geht es vor allen Dingen, in der Stadt verbracht hat, desto größer das Schizophrenierisiko später im Erwachsenenalter. Und es wurde sogar vor einigen Jahren in der Zeitschrift Nature veröffentlicht, dass das Stadtleben auf Menschen mit einem genetischen Risiko für Schizophrenie eine ähnliche Wirkstärke hat wie Cannabis, was den Ausbruch dieser Erkrankung angeht. Und wir wissen, das Schizophrenierisiko ändert sich, wenn ein Mensch während der Kindheit vom Land auf die Stadt zieht oder umgekehrt. Je größer die Stadt außerdem, in der man aufgewachsen ist, desto ebenfalls größer das Schizophrenierisiko im Erwachsenenalter. Hier gibt es also einen richtigen doppelten Dosis-Wirkungszusammenhang. Hier noch eine andere Untersuchung ähnlicher Art, eine Meta-Analyse, also eine große Sammlung verschiedener Einzelstudien, die dann zusammen aggregiert ausgewertet werden, zum Stadt-Land-Verhältnis dieses Erkrankungsrisikos für weitere psychische Erkrankungen. Hier sieht man schon, dass auf der Seite Urban die meisten Werte, Durchschnittswerte zu liegen scheinen. Höheres Risiko für Stadtbewohner soll das heißen, die an einer Depression zu erkranken, ist in der Stadt um 40% wahrscheinlicher, an Angsterkrankungen zu erkranken, um 20% wahrscheinlicher für Stadtbewohner. Und diese Verhältnisse bleiben sogar stabil, selbst wenn man für weitere Risikofaktoren korrigiert. Dennoch heißt das nicht, dass Stadtleben per se uns krank macht oder gesundheitsgefährdend ist. Es heißt allerdings, dass Stadtleben mit unserem Gehirn interagiert und dort dann mit anderen Risikofaktoren wie zum Beispiel psychologischen, sozialen oder genetischen Einsummeneffekt ausüben kann. Und warum ist das wichtig? Weil der Anteil der Weltbevölkerung überall, also global gesehen in den Städten, dramatisch anwächst und in den nächsten 30 Jahren aus meiner Sicht die wesentliche globale Veränderung für uns Menschen ist. Gucken wir uns mal gerade diese Entwicklung an. Im Jahr 1950 lebte gerade mal einer von 3 Menschen in der Stadt. Heute sind wir knapp über dem Kreuzungspunkt, knapp über 50% sind Stadtbewohner. Und im Jahr 2050 werden 2 von 3 Menschen Stadtbewohner sein. Das ist dann schon relevant, wenn wir uns an die Risikounterschiede für psychische Krankheiten erinnern. Aber die Frage stellt sich, was hat jetzt Urbanisierung, Stadtleben eigentlich mit individuellem Stress zu tun? Gibt es sowas wie stadtspezifischen Stress? Und wenn ja, wie kommt der eigentlich unter die Haut? Ich meine, es ist die Gleichzeitigkeit von sozialer Dichte einerseits und sozialer Isolation andererseits, die zu gesundheitsrelevantem sozialen Stadtstress werden kann. Für beide Stressoren separat ist deren Gesundheitsrelevanz schon lange bekannt. Soziale Dichte etwa, das wissen wir aus der Biologie und der Medizin, kann eine konstante Bedrohung für unsere soziale Ordnung bedeuten. Hohe soziale Dichte, Overcrowding, Enge führt zu Verhaltensveränderungen, Krankheiten und auch vorzeitiger Sterblichkeit bei vielen Spezies, angefangen von Insekten bis hin zu Primaten und dann eben auch zu Menschen. Und soziale Isolation ist überhaupt, würde ich sagen, der stärkste Krankmacher und einer der relevantesten Prognosefaktoren für Erkrankungen, nicht nur die psychische, sondern auch körperliche. Das sieht man hier auch mal in dieser Meta-Analyse. An über 300.000 Versuchspersonen, Beobachtungen sind hier reingegangen. Soziale Isolation wiegt schwerer als Rauchen, kurz darunter als Alkohol, Missbrauch oder Adipositas, Fettleibigkeit. Ist es also die erhöhte Stressexposition in unseren überfüllten Städten, die uns wahnsinnig macht, dann, wenn die Umgebung für den Einzelnen weniger kontrollierbar scheint? Hierzu gibt es eine wegweisende Untersuchung aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim aus den letzten Jahren. Hier haben die Autoren gesunde Versuchspersonen untersucht, die entweder auf dem Land wohnten, in einer Kleinstadt oder in der Großstadt, haben sie in den Scanner geschoben und dort einem sozialen Stresstest unterzogen. Sozialer Stress, darüber sprechen wir hier. Wie haben sie das gemacht? Indem sie ihnen manipulierte und ganz schwierige Mathematikaufgaben, Kopfrechenaufgaben zu lösen gegeben haben, die eigentlich nicht zu lösen waren, wussten die Versuchspersonen allerdings nicht. Und dann haben die auch noch kontinuierlich sozusagen negatives Feedback bekommen, wurden beschimpft, warum sie sich nicht genug konzentrieren, dass sie so schlecht seien und so weiter. Das macht dann schon Stress. Das ist auch eine Form von sozialem Stress. Und dabei fiel Erstaunliches auf, nämlich man hat sich dann die emotionsverarbeitenden und stressverarbeitenden Areale im Gehirn angeguckt. Und da waren zwei sehr auffällig. Ein Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, die Amygdala, der Mandelkern, wo eben Bedrohungsreize verarbeitet werden. Und hier war die Aktivität umso stärker, je größer die Stadt war, in der die Versuchsperson zu Hause war. Und es gab auch eine andere Region, deren Aktivität korrelierte mit der Größe der Stadt, in der jemand aufgewachsen war. Übrigens wichtige Befunde vor dem Hintergrund zunehmender Hinweise darauf, wie Stress in der Kindheit unmittelbar zum Beispiel unser Depressionsrisiko als Erwachsene beeinflusst. Ein Problem scheint dort zu entstehen, wo Stadtstress auf andere Risikofaktoren trifft, wie zum Beispiel hohes Alter oder eine Migrationsgeschichte, beides unabhängige Risikofaktoren für soziale Isolation oder Ausschlusserfahrung. Dieser Stadtstress per se macht alleine noch nicht krank. Hierzu wiederum gibt es eine interessante Untersuchung aus unserem eigenen Hause von Andreas Heinz als Erstautor. Eine Untersuchung hier in Berlin, wurden türkeistämmige und deutschstämmige Bewohner der Berliner Bezirke Wedding und Moabit untersucht auf psychische Belastung. Und das Ergebnis zeigte überraschenderweise, dass die Armut der Nachbarn dafür verantwortlich war, wie belastet man sich selber fühlte. Die Armut der Nachbarn war entscheidend, nicht die eigene. Und das hat was mit Abstiegsängsten zu tun, auch sozialer Stress. Hier addiert sich also ein sozialer Stressor, nämlich Abstiegsangst, und wird zu einem Trigger bei hier vor allen Dingen Migranten, die ohnehin ein erhöhtes Isolationsrisiko haben. Diesen Zusammenhang hat man bei den türkeistämmigen Bewohnern gesehen, aber nicht bei den deutschstämmigen Bewohnern. So, was ist daraus die Konsequenz? Zunächst mal eins, Großstädte und Megacities, das möchte ich hier nochmal betonen, verursachen nicht psychische Probleme per se, aber Stadtleben verändert unsere stressabhängige Emotionsverarbeitung. Und das kann dann zum Problem werden, wenn wir weitere Risikofaktoren in uns tragen und vor allen Dingen, wenn wir nicht an den Vorteilen der Stadt, die ich am Anfang aufgezählt habe, ausreichend partizipieren können. Es gibt enorme und vermutlich große Risiken, interindividuelle Unterschiede. Es gibt Risikogruppen, die wir aber so noch nicht ausreichend identifiziert haben. Risikogruppen, die zum Beispiel ein höheres soziales Isolationsrisiko dann mit sich bringen. Es gibt noch viel zu verstehen hier in diesem Feld, zum Beispiel auch, was die Langzeiteffekte urbaner Stressoren auf das sich entwickelnde Gehirn ist. Und wir brauchen sicherlich auch ein viel besseres Verständnis noch über die gesundheitsprotektiven Faktoren in der Stadt, dem Urban Advantage, dessen einzelne Komponenten ich vorhin mal aufzählte. Auf der Handlungsebene bedeutet das, was ich bisher gesagt habe zum urbanen sozialen Stress, dass es schon darum gehen muss, die Erfahrung von unkontrollierbarer Dichte, subjektive Erfahrung von unkontrollierbarer Dichte, Engegefühl, Territorialstress zu vermindern. Und wir müssen soziale Isolation und Ausschlusserfahrung minimieren, vor allen Dingen in Hochrisikopopulationen, wie zum Beispiel auch alten Menschen, deren Mobilität und Aktionsradius abnimmt. Das bedeutet auch Gelegenheiten schaffen, die Menschen miteinander in Kontakt bringen. Bildlich gesprochen, alles das hilft, was Anlass bietet, vor die eigene Haustüre zu treten, statt dahinter zu verbleiben, weil Zeit vor der eigenen Haustür sozialer Isolation entgegenwirkt. Deswegen gehören auch öffentliche Räume zum Beispiel dazu, Plätze, Bürgersteige, Baubrachen, weil die werden zu Interaktionsräumen. Jeder öffentliche Platz in der Stadt hat einen Public Health Auftrag. Dazu gehören zum Beispiel auch Kultureinrichtungen, dazu gehören auch Theater oder dazu gehören auch Bühnen. Und das muss man wissen vor dem Hintergrund von sozialem Stress in der Stadt, wenn es zum Beispiel um Kultursubventionen geht. Was wir brauchen, ist die Entwicklung einer Public Mental Health Strategie für Städte, die das Ziel verfolgt, Städte zu lebenswerten und gesundheitsförderlichen Lebensräumen zu machen. Wir arbeiten gerade an einer Charta und haben hierzu eine interdisziplinäre Forschergruppe gegründet aus verschiedenen gesundheitswissenschaftlichen und Stadtforschungsdisziplinen. Abschließend möchte ich noch das Thema Stadt verlassen und noch einen dritten Punkt erwähnen, bei dem sozialer Stress und soziale Ängste eine entscheidende Rolle spielen und das Potenzial haben, die Zivilität und den Zusammenhalt unserer gerade europäischen Gesellschaften zu stören. Eine aus meiner Sicht entscheidende Veränderung unserer Lebensrealität, die mir schon Sorge bereitet, weil sie auf einer größeren Dimension stattfindet und unser Leben als europäische Gesellschaften beeinflusst. Der europäischen Idee, so versuche ich das mal einzuleiten, haben die letzten 5 Jahre zugesetzt. Zuerst durch die Finanzkrise, die sich in Griechenland kristallisierte, und nun durch die Fragen, die die Flucht von Menschen aus den Krisenherden unserer Welt aufbringen. Die Globalisierung der Wirtschafts- und Politiksysteme, die noch vor 20 Jahren ein enormes Versprechen war, wird heute von vielen Menschen gefürchtet. Die Sehnsucht nach einem Zurück in nationale Entitäten wird stärker. Die Internationalisierung Europas hin zu einer übergeordneten europäischen Einheit, die der Traum unserer Vorgängergeneration war, ist für viele Menschen plötzlich gar kein Thema mehr. Stresstests für Europa, in denen es kämpft, aber dennoch in heftiges Straucheln gerät. Extremer Stress, dazu gehört eben auch vor allen Dingen sozialer Stress, führt zum Gefühl der Angst. Und in der Medizin wissen wir, es führt auch zur Zentralisierung im Organismus. Im Extremfall ist es in der Medizin die Schockreaktion. Und in Gesellschaften und Staaten funktioniert es letztlich nicht anders. Die Außenverbindungen werden gekappt und es geht nur noch um die Sicherung und Abschottung des Ureigenen. Eine neue restriktive europäische Grenzpolitik oder auch ein Brexit sind dann die Folge. Als Psychiater und Psychotherapeuten kennen wir solche Entwicklungen gut und das hat eben mit Angst zu tun. Nur wissen wir als Psychiater auch, dass sich Angst völlig unverhältnismäßig ausbreiten kann, ohne dass zum Beispiel eine reale Bedrohung für Leib und Leben herrscht. Es ist eine Angst, die sich im Kopf zusammenbraut und dort eine unverhältnismäßige Alarmreaktion auslöst. Die Folgen für den Organismus sind verheerend. Erst die mühevolle und schrittweise Konfrontation des Betroffenen, des Angstkranken also mit der Realität, bei der er mit der angstauslösenden Situation konfrontiert wird und die Gewissheit erlangt, dass ihm entgegen seiner Erwartung nichts Schlimmes widerfährt, befreit ihn aus diesem Zustand. So behandelt man eben auch Angsterkrankungen. Für Gruppen und Gesellschaften ist es sehr ähnlich. Und das, was wir in den letzten Jahren, muss man jetzt sagen, in Deutschland und Europa erleben, zeigt eine Gesellschaft, die unter Angstsymptomen leidet, vielleicht sogar eine angsterkrankte Gesellschaft. Wer Angst hat, ist besonders anfällig für einfache, schnelle Lösungen. Wer Angst hat, der verfällt in Schwarz-Weiß-Malerei. Wer Angst hat, reagiert zunehmend nur noch auf Stimmungen, weniger auf Fakten. Die angstgepeinigte und unruhige Gesellschaft verspricht sich dann Erleichterung in einer polarisierten Welt. Und deswegen ist eine Gesellschaft in Angst ein gefundenes Fressen für populistische Akteure und Angstmacher. Sozialer Stress führt zu emotionaler Aktivierung und das wiederum zu erhöhter Manipulierbarkeit. Diesen Zusammenhang nutzen dann eben auch populistische Akteure aus und kreieren dann auch die Menschen, die sie brauchen, zum Beispiel Wutbürger. Das Phänomen haben wir in den letzten Jahren kennengelernt. Der Begriff beschreibt in der Regel einen saturierten und zugleich verbitterten Bürger, der sich gegen Politik und Medien ereifert. Der Wutbürger ist kein visionärer oder idealistischer Rebell, kein junger Revoluzzer, sondern in der Regel ein etwas älterer Kleinbürger auf der Barrikade. Eine Studie der Uni Göttingen zu verschiedenen Wutbürgerbewegungen in Deutschland zeigt, es sind vor allem jüngere Rentner. Die meisten haben einen Universitätsabschluss und sind mit ihrer materiellen Situation zufrieden. Fast täglich tauchen Meldungen auf, die suggerieren, dass wir in unheilvollen Zeiten leben und die nächste Bedrohung gleich um die Ecke lauert. Wir geraten in eine Art Wahnstimmung. Und das, obwohl die Kriminalstatistiken einen Rückgang von Straftaten zeigen. Aber wir glauben, dass ihre Zahlen gerade unkontrolliert in die Höhe schnellen. Die Wahrscheinlichkeit, heute in Europa Opfer eines Terrorattentats zu werden, ist immer noch geringer als in den 1970er und 80er Jahren. Aber wir glauben, dass das Risiko heute höher ist als je zuvor. Weltweit sinkt die Zahl derjenigen, die ihr Leben aufgrund von Katastrophen verlieren. Aber wir glauben, dass es monatlich mehr werden. Gefühlte Bedrohung der bestehenden Ordnung, sozialer Stress, die der Einzelne schlecht einschätzen kann, das wissen wir aus der Forschung, macht uns am meisten Angst. Viel mehr als eine reale und konkret bezifferte. Was wir daher brauchen, ist eine neue Aufklärung, die sich dieser Anpassungsschwierigkeiten an die moderne Lebensumwelt bewusst macht, ohne sie zu verteufeln. Es wird, meine ich, schon viel wert sein, wenn wir uns klar machen, dass unsere moderne Welt internationalisiert, globalisiert und digitalisiert neue Chancen bringt für Wohlstand und Frieden in Europa einerseits, aber eben auch veränderte Rahmenbedingungen schafft und neue Unsicherheiten bringt, die das Erleben von sozialem Stress wahrscheinlicher machen. Andererseits, die Natur- und Neurowissenschaften, auch die Medizin und die Psychologie, liefern hierzu hilfreiche Erkenntnisse. Und ich finde, politische Akteure sollten sich, können sich dieser Erkenntnisse bedienen und die Prävention von Stressfolgeerkrankungen letztlich damit auch zur zentralen gesellschaftlichen und politischen Aufgabe machen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Masta Adli sprach gerade über das Thema »Passen wir zum Leben in der Moderne«, vorgetragen am 25. April 2018 vor der Daimler und Benz Stiftung Berlin. Dort hat auch Professor Felix Stalder gesprochen von der Zürcher Hochschule der Künste. Sein Thema »Komplexität und Demokratie«. Stalder ist Professor für digitale Kultur und Theorien der Vernetzung.
Lassen Sie mich gleich mit der These beginnen. Ein substanzieller Teil des Stresses, den Individuen, aber auch Institutionen ausgesetzt sind, kommt daher, dass wir einen enormen Zuwachs an Komplexität erfahren, aber erst teilweise über die Voraussetzungen verfügen, um damit umzugehen. Unsere traditionellen Wahrnehmungs- und Handlungsmuster sind überfordert und die neuen, die wir gerade entwickeln, sind dadurch eingeschränkt vielleicht, dass sie auf kommerzielle Infrastrukturen angewiesen sind, deren Ziel nicht Orientierung, sondern Manipulation durch Werbung ist. Diese Transformation der Wahrnehmungs- und Handlungsmuster betreffen, wie 95% des Neuen, alle Bereiche, sei es in Bezug darauf, wie sich jeder Einzelne selbst und die Welt erlebt, wie wir die Demokratie weiterentwickeln können, oder wie sich das Verhältnis zur Natur neu gestalten lässt. Das ist sowohl eine Chance, weil sie die Möglichkeit enthält, überkommene und den gegenwärtigen Herausforderungen nicht mehr gerecht werdende Muster und Verfahren zu verbessern, aber es ist auch eine Gefahr, weil dieser notwendige Wandel tiefe Momente der Desorientierung enthält, die auf persönlicher Ebene als Stress und Verunsicherung empfunden werden und auf einer politischen Ebene Gegenreaktion auslöst. Die Welt wird nicht mehr verstanden. Immer mehr Menschen wollen zurück in eine vermeintlich funktionierende Vergangenheit mit Slogans Make America Great Again oder Take Our Country Back. Oder sie fokussieren auf das Neue, auf die sozialen Netzwerke als Ursache für Fake News, als ob Propaganda und Manipulation ein neues Problem seien oder auf russische Hacker, als ob es keine NSA und keinen BND gäbe. Es geht mir nicht darum, diese Probleme kleinzureden, aber im Moment möchte ich auf etwas anderes fokussieren, nämlich auf diese rapide gestiegene Komplexität. Die Welt als Netzwerk besitzt um ein vielfach höheres Potenzial als die Welt als Ansammlung stabiler Dinge. Bei einem linearen Wachstum der Dinge wächst die Zahl der Verbindungen zwischen ihnen exponentiell. Nun, für viele Menschen, aber auch viele Institutionen ist es ein Schock. Monster erscheinen, in alten Karten gab es immer diese Here be Dragons, während andere blendend damit umgehen können und entsprechend von den neuen, erweiterten Möglichkeiten profitieren. Angetrieben wird diese Entwicklung jedoch nicht von der Technologie als solches, sondern durch vielfältige soziale, ökonomische und politische Entwicklungen, die aus jeweils unterschiedlichen Gründen die Komplexität der Gesellschaft erhöhen und neue Verfahren des Umgangs mit dieser Komplexität erfordern. Aber, und das sehr wohl, in fast allen dieser neuen Verfahren spielt Technologie eine wichtige Rolle, denn sie erlaubt es, die stark gestiegenen Volumina an Daten und Kommunikation bewältigen zu können und so neue Formen des Handelns in der Welt zu entwickeln. Die Anfänge dieser von IT gestützten Komplexitätssteigerung reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück und erfassen seit den 1960er Jahren die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite. Mit der Ausbreitung des Internets zum Massenmedium um die Jahrtausendwende wurde die Digitalität, also die Voraussetzung dieser Komplexität, als gesellschaftliche Bedingung dominant. Blenden wir das zurück, 140 Jahre. Die Industrialisierung mit ihrer rasant ausweitenden, beschleunigenden Prozessen der Produktion, Distribution und Administration löst eine veritable Kontrollkrise aus. Das Management der neuen industriellen Konglomerate sah sich mit dem Problem konfrontiert, Entscheidungen über die immer komplexer werdenden Abläufe entweder auf lückenhafter Informationsgrundlage oder mit großer Verzögerung treffen zu müssen. Mit anderen Worten, die Prozesse drohten, unüberschaubar zu werden. Dies wiederum bedrohte das Wachstum und die Konkurrenzfähigkeit der Firmen und schuf einen starken Anreiz, nach neuen Technologien und Methoden zu suchen, um diese neuen Voraussetzungen meistern zu können. Das Problem, vor dem sich das US-Innenministerium Ende der 1880er Jahre wiederfand, kann hier stellvertretend für diese Kontrollkrise des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dienen. Per Verfassung verpflichtet, alle 10 Jahre eine Volkszählung durchzuführen, sah man sich wegen des gestiegenen Datenvolumens nicht mehr in der Lage, die Auswertung der aktuellen 1880er Volkszählung abzuschließen, bevor die nächste, 1890, zu beginnen hatte. Und es war vorauszusehen, dass bei dieser neuen Volkszählung noch mehr Daten erhoben würden, das Problem also sich nur noch verschärfen würde. 1889 wurde deshalb eine Konferenz einberufen, um neue Methoden der Datenarbeitung zu evaluieren. Von den 3 eingereichten Beiträgen fokussierten 2 auf die Optimierung der bisherigen Methoden, während eine ganz neue Methode vorschlug. Statt weiter auf Handarbeit zu setzen, schlug ein junger Ingenieur namens Hermann Hollerith ein mechanisches Verfahren vor, die Datenverarbeitung mittels Lochkarten. Das Resultat war eine enorme Erhöhung der Geschwindigkeit und der Flexibilität der Datenverarbeitung und seine Firma, die nach einigen Fusionen im Jahr 1924 in IBM umbenannt wurde, bekam ihren ersten Großauftrag. Seit diesem Zeitpunkt, also seit Anfang der 1890er Jahre, seit gut 130 Jahren kann man sagen, dass die fortgeschrittensten Prozesse der Gesellschaft einen Komplexitätsgrad erreicht haben, der nur noch mittels datenverarbeitenden Technologien zu verstehen und zu steuern war. Lange Zeit blieb diese Entwicklung auf die großen Unternehmen und Bürokratien beschränkt. Noch 1977 sah Ken Olson, der Gründer der Digital Equipment Corporation, einem führenden Hardwarehersteller seiner Zeit, keinen Grund, warum jemand einen Computer zu Hause haben möchte. Er sprach damals oder dachte damals natürlich an Mainframe-Computer. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Revolution des Personal Computers bereits angelaufen. Seine Ausbreitung wurde dadurch begünstigt, dass die gesellschaftliche Komplexität und damit der Kommunikations- und Koordinationsbedarf überall zunahm und an die Grenzen dessen stieß, was die alten Methoden bewerkstelligen konnten. Die aufkommenden digitalen Medien eröffneten einer Vielzahl von Akteuren die Aussicht, durch deren Nutzung ihre höchst unterschiedlichen ökonomischen, politischen und kulturellen Ziele besser zu realisieren als in den bisherigen Ordnungen. So drangen von den unterschiedlichsten Rändern der Gesellschaft neue kulturelle Muster, die mit dem gestiegenen Kommunikationsvolumen produktiv umgehen konnten, immer tiefer in die Gesellschaft. Um die Jahrtausendwende wurde das Internet zur allgemeinen Kommunikations- und Koordinationsinfrastruktur. Um die gestiegene Komplexität der sozialen Prozesse zu organisieren und in diesem Prozess die Komplexität noch weiter zu steigern. Aber wie sieht jetzt sozusagen diese neue Situation aus? Ein zentraler Aspekt dieser neuen Umgebung ist ihre schiere Größe, die jeden Überblick verunmöglicht und in der Größe noch zusätzlich die Sachen kompliziert macht, denn es fehlt eine bedeutungsstrukturierende Ordnung. Die bisherigen Ordnungen wurden dadurch hergestellt, dass die Filterung von Informationen vor den Akt der Veröffentlichung gesetzt wurde und so eine gewisse Übersichtlichkeit produziert. Qualitätszeitungen etwa stellen den Anspruch, ihre Leserinnen und Leser umfassend zu informieren. Dafür ordnen sie die Komplexität der Welt in übersichtliche Kategorien. Innenpolitik, Internationales, Wirtschaft, Sport, Kultur und die beliebte Kategorie vermischte Meldungen. Die Kehrseite dieser Übersichtlichkeit war der selektive Ausschluss von Themenfeldern und Perspektiven und die radikale Limitierung der Zahl der Sprecherinnen und der Sprecherpositionen. Seit den 1960er Jahren wurde diese Form sozusagen der Filterung einer umfassenden Kritik unterzogen. Vor dem Hintergrund dieser Kritik sozusagen der bestehenden Ordnungssysteme sozusagen entstand ein neues Ordnungssystem, also eine neue informationelle Umgebung, in der jeder selbst publizieren kann und selbst publizieren muss. Das Filtern setzt erst danach ein, in einer konstanten Be- und Umwertung dessen, was bereits publiziert wurde. Diese neue Struktur der Orientierung ist in vielen Aspekten eine logische Entwicklung, die der Ausdifferenzierung der Gesellschaft in immer mehr Milieus und Nischen Rechnung trägt. Immer mehr Menschen, Frauen, sexuelle, kulturelle, religiöse und andere Minderheiten, wollen sich nicht mehr sagen lassen, dass ihre Anliegen irrelevant seien und eben nicht News that's fit to print seien. Das Spektrum an Meinungen und Themen, die heute an die Öffentlichkeit gelangen, ist um ein vieles größer, als auch die beste Zeitungsredaktion abbilden könnte. Selbstverständlich ist jede dieser Themen und Meinungen konstruktiv, wobei in vielen Fällen es eben keinen Konsens darüber gibt, was als konstruktiver Beitrag zu gelten habe. Aus der wachsenden Unübersichtlichkeit der vielen verfügbaren Orientierungspunkte ergibt sich aber für jeden, ob er oder sie nun dafür bereit ist oder nicht, die gesteigerte Notwendigkeit, sich selbst zurechtzufinden. Die veränderten Praktiken der Filterung und damit der Orientierung vor dem Hintergrund einer chaotischen Informationssphäre sind eines der zentralen Elemente dieser neuen digitalen Informationsumgebung. Referenzialität, also das Erstellen eines eigenen Gefüges von Bezügen, ist zur allgegenwärtigen und allgemein zugänglichen Methode geworden, um aus den vielen Dingen, die jedem Einzelnen begegnen, eine Ordnung zu schaffen. Sie werden so in einen konkreten Bedeutungszusammenhang gebracht, der auch das eigene Verhältnis zur Welt und die subjektive Position in der Welt mitbestimmt. Dies geschieht zunächst einfach dadurch, dass die Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge gelenkt wird, von denen zumindest implizit behauptet wird, dadurch, dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, dass sie wichtig seien. Mit jedem hochgeladenen Bild auf Flickr, jeder Twitter-Nachricht, jedem Blogpost, jedem Forumseintrag, jedem Status-Update macht ein User genau das. Er teilt anderen mit, schaut her, das finde ich wichtig. Filtern und Bedeutungszuweisung sind an sich nichts Neues. Neu ist, dass beides nicht mehr primär durch Spezialisten und Spezialistinnen in Redaktionen, Museen oder Universitäten ausgeführt werden, sondern zur Alltagsanforderung für große Teile der Bevölkerung geworden sind, unabhängig davon, ob sie über die materiellen und kulturellen Ressourcen verfügen, die notwendig sind, um diese Aufgabe zu bewältigen. Angesichts der Flut von Informationen, die heute uns täglich umgibt, ist die Fokussierung von Aufmerksamkeit, die Reduktion unüberblickbarer Möglichkeiten auf etwas Konkretes eine produktive Leistung, so banal jede dieser Mikrohandlungen im Einzelnen auch sein mag. Und auch wenn es sich zunächst nur um die Fokussierung, schwierig genug, der eigenen Aufmerksamkeit handelt. Der Wert solcher oftmals sehr kleinen Handlungen liegt darin, dass sie Elemente aus dem gleichförmigen Strudel der Unübersichtlichkeit herausgreifen. Das so Hervorgehobene erfährt eine Aufwertung durch den Einsatz einer Ressource, die sich nicht vervielfältigen, nicht digitalisieren lässt und für jeden Einzelnen unabänderlich beschränkt ist, die eigene Lebenszeit. Jedes Status-Update, das nicht durch eine Maschine erstellt wurde, bedeutet, dass jemand Zeit investiert hat und sei es nur eine Sekunde, um auf dieses und nicht auf etwas anderes hinzuweisen. So geschieht eine Validierung des im Übermaß vorhanden durch die Verbindung mit dem ultimativ Knappen, der eigenen Lebenszeit, dem eigenen Körper. Mag der dadurch generierte Wert noch so klein oder diffus sein, er ist, in Anlehnung an Gregory Batesons berühmte Definition von Information, der Unterschied, der den Unterschied im Strom des Gleichwertigen und der Bedeutungslosigkeit macht. Als alltägliche Handlung, die schon fast beiläufig geschieht, schaffen sie allerdings meist nur sehr schwache, kurzlebige Unterschiede. Doch sie finden nicht bloß einmal statt, sondern immer wieder. Durch die Wiederholung werden die vielen Dinge, auf die Aufmerksamkeit gelenkt wird, in einen größeren Zusammenhang gestellt. So werden Wege durch die Unsichtbarkeit gelegt, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und jenes auch noch. Diese Wege, die beispielsweise dadurch entstehen, dass auf Verschiedenes nacheinander hingewiesen wird, dienen ebenfalls dazu, Bedeutung zu produzieren und Bedeutung zu filtern. Dinge, die in potenziell vielen Zusammenhängen stehen können, werden in einen einzigen, konkreten Zusammenhang gebracht. Referenzialität ist heute ein Grundmuster der Sinngebung im privaten wie auch im öffentlichen Raum. Die sozialen Medien, in denen Prozesse des Auswählens und des Filterns eine zentrale Rolle spielen und die jedem Einzelnen mächtige Werkzeuge in die Hand geben, um mit großen Informationsmengen umzugehen, zeichnen sich noch durch einen zweiten zentralen Aspekt aus. Alle diese Tätigkeiten werden jeweils im Hinblick auf andere gemacht. Man liked die Bilder von Menschen, denen man auf Instagram folgt, man teilt interessante Informationen mit Freunden auf Facebook. Dabei geschehen drei Dinge. Erstens wird die Auswahl, die eigene Auswahl durch andere validiert. Ein Like nach dem anderen und damit die eigene Sicht der Dinge bestätigt. Zweitens erweitert sich der eigene Informationshorizont, weil man ja auch die Ergebnisse der Auswahl der anderen, mit denen man verbunden ist, sieht. So entsteht so etwas wie ein geteilter Horizont, eine Weltsicht, die von einer mal größeren, mal kleineren Gruppe von Menschen geteilt wird. Drittens entsteht dadurch ein eigenes Profil, eine Identität, denn in den sozialen Netzwerken ist man die Person, die man kommuniziert, und wenn man aufhört zu kommunizieren, verschwindet man, man wird unsichtbar. Dieses eigene Profil erlaubt nicht nur Menschen, die man sonst nicht kennt, einzuschätzen und sich so zu entscheiden, ob man mit ihnen interagieren möchte oder nicht, sondern es strukturiert diese Gemeinschaften auch nach innen. Personen, die über längere Zeit wesentlich zum gemeinsamen Horizont beitragen, werden innerhalb der Gruppe immer wichtiger und bekommen mehr Aufmerksamkeit und mehr Autorität. Das ist genau das System, das beispielsweise dem Science Citation Index zugrunde liegt. Mehr Zitate, mehr Likes sozusagen, steigert den wissenschaftlichen Ruhm. So entstehen in formell horizontalen, auf Freiwilligkeit beruhenden Gemeinschaften interne Hierarchien und Einflussgefälle. Es sind in diesen Gemeinschaften, dass Bedeutung verhandelt wird, neue Ideen entstehen und in der Praxis erprobt werden. Sie ermöglichen es Menschen, aus einer unübersichtlichen, sehr widersprüchlich gewordenen Welt sich mal besser, mal schlechter zu orientieren. In diesen Gemeinschaften entsteht ein neues Verhältnis zwischen dem oder der Einzelnen und der Gruppe. Man braucht die anderen, um sich der eigenen Singularität überhaupt sozusagen sinnvoll vergewissern zu können. Beides, Differenz und Homogenität, wird explizit und gleichzeitig produziert. Jedes Like kommuniziert einerseits, ich teile deine Werte, andererseits, ich schätze das Neue, das du mir sichtbar machst. Und sei es nur das Katzenbild von gestern Abend. Auch wenn das gemeinschaftliche Element mit dieser neuen, temporären und partiellen Informationsordnung ein wesentliches Element und Stabilisierung der eigenen Welt sich darstellt, so ist die Reichweite dieser Ordnungspraxen, die ich gemeinsam mit anderen vollführen kann, immer noch sehr beschränkt. Wir sind in immer mehr, fast allen Bereichen heute auf maschinelle Hilfe angewiesen, um uns individuell wie gemeinschaftlich orientieren zu können. Das heißt, etwas über die Welt in Erfahrung zu bringen und in ihr handeln zu können. So bedeutet etwa die Tatsache, dass das Internet keine zentrale Instanz besitzt, um zu entscheiden, was und wie publiziert werden kann, dass wir auf Suchmaschinen angewiesen sind, um uns zurechtzufinden. Das Versprechen von Big Data, uns eine neue Sicht auf diese Welt zu liefern, liegt genau darin, dass wir neue automatisierte Methoden entwickelt haben, wie wir diese großen Datenmengen analysieren können. Diese sozusagen Angewiesenheit auf Algorithmen ist aber eine sehr zweischneidige Entwicklung. Denn einerseits ist sie enorm ermächtigend, weil sie uns erlaubt, mit komplexen, chaotischen, dynamischen Informationsumgebungen der Gegenwart umgehen zu können. Andererseits werden wir abhängig von Maschinen und Algorithmen, deren Strukturen und Handlungsweisen von außen nicht zu verstehen sind. Frank Pasquale prägte dafür das Bild der Black Box Society. Einblicke in diese Black Boxes werden aber dringend geboten, denn auch technische, quantifizierende, mathematische Systeme sind nie neutral, sondern stecken voll expliziter und impliziter auch Annahmen. Ja, auch die Daten, die sie verarbeiten, beschreiben die Welt nicht einfach, wie sie ist, stecken selbst voll Annahmen, pragmatischer Kompromisse und Fehlern, auch und gerade dann, wenn sie automatisch von Sensoren und anderen technischen Verfahren erhoben wurden. Es gibt ein sehr schönes Buch mit dem Titel Raw Data is Oxymoron. Und das reicht auch alles, was Sie sozusagen zu dem Thema wissen müssen. Die Vorstellung, dass es rohe Daten gibt, ist eine falsche Annahme. Daten sind immer schon gekocht. In dieser sozusagen Metapher von Lévi-Strauss, wo das Kochen für die Zivilisation und das Rohe für die Natur steht. Diese Idee, dass sozusagen die Daten uns Zugang zur Welt vermitteln, ist falsch. Aber es gibt kein Zurück. Wir brauchen intelligente Maschinen, um uns in einer komplexen, rasch veränderten Welt zurechtzufinden und in ihr handeln zu können. Sei das, um die unüberschaubare Zahl von Updates der menschlichen und nichtmenschlichen Akteure unseres persönlichen Netzwerks überblicken zu können, sei es, um uns von einer dynamischen Karte den Weg anzeigen zu lassen oder, wenn wir neue Methoden finden wollen, wie wir die Energieversorgung so organisieren, dass wir dabei die Erde nicht zerstören. Dies sind keine rein technischen Probleme, sondern vor allem politische. Wir müssen dafür sorgen, dass die vorhandenen Potenziale in diese Richtung gelenkt werden, statt sie nur einzusetzen, um diejenigen Akteure, die es bisher geschafft haben, den Komplexitätssprung zu meistern, mit immer mehr Macht und Ressourcen auszustatten, während alle anderen sich zunehmend bedroht, verwirrt und alleingelassen fühlen. Dazu muss erstens die Welt, die immer unüberschaubarer wird, wieder lesbar gemacht werden und zweitens müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir die demokratischen Prozesse an die Realität einer komplexen, pluralistischen, dynamischen Gesellschaft adaptieren. Der erste Punkt, die Lesbarkeit der Welt zu erhöhen, ist eine Aufgabe für Kunst und für die Wissenschaft. Vor kurzem fand hier in Berlin eine Ausstellung statt, die sich dieser Aufgabe exemplarisch annahm. Sie hieß Evidentiary Realism und ich möchte kurz aus dem Text des Kurators und Künstlers Paolo Cirio zitieren. Er schreibt, das Reale ist präsent und konkret, doch Komplexität, Maßstab, Geschwindigkeit und Opazität verbergen es vor unseren Augen. Die zeitgenössischen Merkmale der sozialen Landschaft sind auf den ersten Blick unverständlich. Der neue Realismus, und darum ging es in dieser Ausstellung, der Kunst wird heute aber auch durch die Erweiterung technologischer und kognitiver Fähigkeiten gefördert, die es Künstlerinnen ermöglicht, die Realität wie nie zuvor zu erfassen, zugänglich zu machen und zu verarbeiten. Erkennungs- und Präsentationstechnologien bieten einfache, schnellere und kostengünstiger Möglichkeiten, relevante Informationen darzustellen und auszutauschen. Der unerbittliche technologische Wendepunkt in Medien und Wissenschaften führt neue Formen der Evidenz ein, die es zu nutzen und zu diskutieren gilt. Künstlerinnen können Komplexität durch eine Vielzahl von Materialien und Techniken untersuchen und entschlüsseln, von hochauflöslichen Fotokameras, Scanners, Satellitenbildern bis hin zu Data Mining, Hacking, Leaks, sozialen Media, Inhalten, Open Source, Intelligence, Archiv und Sofortnachrichten. Cirio spricht hier die paradoxe Situation an, dass wir gleichzeitig erleben, wie sich die Welt hinter einem Schleier und in Blackboxen zu verschwinden droht und wie wir immer mehr Daten und Materialien haben, um sie zu beschreiben. Aber diese Daten und Materialien sind eben nicht einfach lesbar, sondern sie müssen es erst gemacht werden. Es muss eine passende Ästhetik dafür entwickelt werden. Auch wenn immer mehr sozusagen unserem Blick entzogen wird, gibt es immer mehr Informationen, die uns erlauben, diese Momente des Entziehens eben auch wieder neu zu rekonstruieren. Künstlerinnen sind natürlich nicht die Einzigen, die versuchen, diese Blackboxes, mit denen wir umgeben sind, lesbar zu machen, aber sind vielleicht die Innovativsten in diesem Feld. Denn Wahrnehmung und Lesbarkeit der Welt ist eine Voraussetzung dafür, Desorientierung und Stress zu überwinden. Wahrnehmung alleine reicht aber nicht. Es ist auch notwendig, neue politische Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, die dieser Welt gerecht werden. Dabei muss man echte politische Entscheidungen von postdemokratischer Partizipation unterscheiden. Vom ersten, der echten Beteiligung, kann man nur sprechen, wenn diese Verfahren in der Lage sind, die eigenen Bedingungen und Regeln zu setzen. Viel zu oft wird heute Partizipation von oben herab verordnet und dabei vielfach so angelegt, dass die wirklich strittigen Punkte gar nicht verhandelt werden können oder dass es keine Möglichkeit gibt, die Ergebnisse dieser Partizipationsverfahren auch wirklich durchzusetzen. Der Rahmen, in dem neue Beteiligungsverfahren entwickelt werden, sind im Moment vor allem die großen Städte oder die metropolitanen Regionen. Weil in den Städten sich die Probleme nicht verdrängen lassen. Dafür fehlt schlicht und einfach der Platz. Und weil durch die Benutzung des öffentlichen Raumes eine Grundlage des Gemeinsamen besteht. Am radikalsten sind diese Experimente und diese Erweiterung der Beteiligungsverfahren momentan in Barcelona, in Madrid, aber nicht nur dort. In Deutschland etwa geschieht sehr viel auf dem Gebiet der Rekommunalisierung der einst städtischen Energiewerke, von denen vielen in den 1980er Jahren privatisiert wurde und diese Verträge jetzt nach 30 Jahren auslaufen. Dabei geht es nicht um eine klassische Verstaatlichung im Sinne der endlosen Pendelbewegung zwischen Staat und Privat, sondern vielmehr um die Erfindung neuer Organisationsformen, die in vielfacher Weise auf die Bedürfnisse der Gesellschaft reagieren können. Hier sollen eben demokratische, ökologische und soziale Ausrichtungen gleichberechtigt neben ökonomischen gelten und eben neue Möglichkeiten auch für Bürger und Bürgerinnen geschaffen werden, wesentliche Teile ihrer Infrastruktur und ihres Lebensraums selbst zu kontrollieren. Hier entstehen Momente, in denen Bürger wieder Handlungsmacht zurückerobern können, vermittelt durch neue Technologien, aber aufgerichtet auf eine zivile Vision der Zukunft. Danke.
Soweit Felix Stalder und zuvor Masta Adli. Die beiden sind auf dem Berliner Kolloquium der Daimler und Benz Stiftung aufgetreten und haben zum Themenkomplex Internet und seelische Gesundheit gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.